Die Lakaien traten zur Seite, Neumann schritt schwungvoll durch die Tür und blieb wie angewurzelt stehen. Er war überwältigt. Der Raum war hoch, weit und licht. Fußboden mit Einlegearbeit, Stuck an Decke und Wänden mit Gold belegt. Ein Gobelin im Hintergrund, ein reich verzierter Ofen, ein riesiger gewölbter Tisch aus dunkelglänzendem Holz. Am Fenster stand mit wallender schwarzer Perücke der frisch gebackene Fürstbischof Johann Philipp Franz von Schönborn. Er hatte die Arme hinter dem Rücken verschränkt und schaute hinaus über die Stadt, die zu seinen Füßen lag. Ein kräftiger, jugendlich wirkender Mann, sein Gesicht etwas fahl, in einem einfach geschnittenen dunklen Rock. Neumann stand in der Tür und verneigte sich aufs Geratewohl, wovon der Fürstbischof keine Notiz nahm. Doch Neumann hatte Zeit. Er betrachtete sich eingehend das Zimmer und den Fürstbischof, und er wusste, hier war die Pracht zu Hause. Er hatte nicht die leiseste Ahnung, warum der Fürstbischof ihn einbestellt hatte. Der Fürstbischof räusperte sich und fuhr mit der Hand über sein Kinn, so dass es knirschte. Dann drehte er sich zu Neumann um. Neumann verneigte sich. »Aha«, sagte der Fürstbischof, verstummte wieder und betrachtete Neumann aus zusammengekniffenen Augen. Neumann verneigte sich. »Euer Gnaden?« »Da ist er also«, sagte der Fürst. Neumann verneigte sich. »Zu Diensten, euer Gnaden.« Der Fürst trat hinter seinen Tisch, ließ sich in einen kostbar gepolsterten Sessel fallen und winkte Neumann heran. »Neumann, so heißt er doch.« »Also, Neumann, ich habe ihn kommen lassen, weil er mir empfohlen worden ist.« Neumann war gemessenen Schrittes an den Tisch getreten und verneigte sich. Empfohlen worden von wem und als was? Als Festungsbauer, als Glockengießer? Der Fürst zeigte aus dem Fenster. »Dort unten, Neumann, liegt die Stadt.« »So, und hier oben auf der Festung Marienberg sitze ich.« Er ließ die Hand in einem unwirschen Bogen über seinen Kopf sausen. »In einer Burg«, sagte er, mit ärgerlicher Betonung, »einer Burg aus den Untiefen des Mittelalters. Aber sag er mir, Neumann, leben wir im Mittelalter? Wie? Nein, leben wir nicht.« Er erhob sich ruckartig. »Wir leben in der neuen Zeit, nicht wahr?« »Eben.« Er begann herumzugehen. »Ich bin kein Burgherr, der sich hinter seiner Zinne verschanzt, sondern ein moderner, aufgeklärter Fürst, der in seiner Stadt residiert. In Frankreich bauen sie sich Schlösser, die Fürsten, die Könige.« Vor dem Fenster blieb er stehen und schaute Neumann fest an. »Und damit werde ich hier jetzt auch anfangen.« Neumann dachte nach. Sollte er reagieren? Er beschloss, sich lieber zu verneigen. »Donnerkeil, Neumann, für heute ist genug verneigt. Komm her!« »Aha«, dachte Neumann, »der Fürstbischof mag also keine übertriebenen Verneigungen. Sympathisch.« Er trat neben Johann Philipp Franz ans Fenster, der nach einem süßen, schweren Parfum roch, fast gar nicht nach Schweiß. »In dieser schmucken Stadt dort unten, nicht wahr, Neumann? Fehlt etwas.« »Was meint er? Ich sag ihm, was da fehlt. Ein Residenzschloss.« »Mein Residenzschloss.« Neumann verkniff sich die Verneigung. Was wollte der Fürstbischof ihm damit sagen? »Sehr wohl, euer Gnaden.« Der Fürst kräuselte die Lippen, schwer zu entscheiden, ob er schmunzelte oder verstimmt war. »Sehr wohl, euer Gnaden«, sagt der Mensch. »Sapperlot!« Er stellte sich vor Neumann. »Kurzum, jemand muss mein Residenzschloss bauen. Was meint er, Neumann?«
»Gewiss, euer Gnaden.«
»Worauf sollte das hinauslaufen? Doch nicht etwa darauf, dass...«
»Wie wäre es«, fragte der Fürstbischof, »wenn ein gewisser Neumann es bauen würde? Nun?«
Neumann schaute ihn mit leerem Blick an, ziemlich lange. Hatte er sich verhört? Oder war der Fürstbischof verrückt geworden? Aber zugleich war es, als erwache in seinem Innern eine gewaltige Kraft. Der Fürstbischof wechselte das Standbein. »Nun«, fragte er ungeduldig, »Antwort!« Aber Neumann ließ sich Zeit. Ihm war klar, dass er soeben das phänomenalste Angebot der Welt erhalten hatte. Kein noch so kühner Traum hätte ihn darauf vorbereiten können. Aber ihm war noch etwas klar, nämlich, dass er zwar ein talentierter junger Mensch war, aber natürlich kein ausgewiesener Architekt. »Euer Gnaden«, begann er, »ihr findet mich überrascht, mir fehlen die«, er räusperte sich, »die Worte«, »sehr wohl, euer Gnaden«, kurze Pause. »Erlaubt die Frage, euer Gnaden, woher euch der gnädigste Gedanke angewandelt hat. Ich könnte für eure zu bauende Residenz der rechte Mann sein.«
»Ich habe meine Quellen«, sagte der Fürst nur knapp.
»Sehr wohl, euer Gnaden,
Aber wissen euer Gnadenquellen auch, dass ich kein Architekt bin?
So, so. Der Fürst wirkte keineswegs überrascht. Er stützte die Arme in seine Seiten und spazierte im Zimmer herum.
Und was ist er, Neumann?
Glocken- und Metallgießer, euer Gnaden.
Ja, und weiter?
Ingenieur, euer Gnaden.
Ja, ja, und weiter?
Weiter, euer Gnaden?
Hat er nicht unlängst ein paar Häuser entworfen in der Burkader Straße, wie?
Nun, gewiss, Reihenwohnhäuser.
Hat er sich nicht ausführlich in Architektur und Statik fortgebildet neben seinem Festungsbau?
Durchaus.
Und hat er sich nicht ein, wie hat er es genannt, Instrumentum Architekturae erfunden und gebaut?
Das wissen euer Gnaden. Eine Spielerei zu privaten Zwecken.
Der Fürst blieb stehen.
Spielerei zu privaten Zwecken?
Was spielt er denn so mit seinem Instrumentum Architekturae?
Es lassen sich zum Beispiel, Neumann zupfte sich am Ohrläppchen, die Größenverhältnisse von Säulen ablesen.
Aha, mit Säulen spielt er also. Das nenne ich gewichtige Bauklötzchen.
Klingt nicht sehr nach Festungsbau, nicht wahr?
Eher nach Architektur.
Statt etwas zu erwidern, verneigte sich Neumann und betrachtete den Fürsten, so dass dieser ganz irritiert war.
Was denn, Neumann?
Was denn?
Euer Gnaden, sagte Neumann mit großer Freundlichkeit und in aller Ruhe.
Euer gnädigstes Angebot ist die größte mir denkbare Gnade,
euer Gnaden.
Und wenn es euer Gnaden Wunsch und Begehr ist, meine Person mit dem Bau des Residenzschlosses zu beauftragen, so bin ich selbstverständlich sofort und jederzeit mit Kopf und Hand bereit.
Der Fürstbischof klatschte erfreut in die Hände, aber Neumann fuhr fort.
Dass es eine Vielzahl von ausgewiesenen Architekten gibt, die für euer Bauvorhaben weit eher in Betracht kommen, ist euer Gnaden natürlich vollkommen bewusst. Es ist euch deshalb auch bewusst, dass ich womöglich, wie soll ich mich ausdrücken, ungewöhnliche Gedanken und Pläne entwickeln könnte. Und das wäre offenbar also etwas, was ihr mit meiner Beauftragung ausdrücklich wünschen würdet.
Verneigung.
Euer Gnaden.
Der Fürst hob überrascht das Kinn und kniff ein Auge leicht zu.
Langsam trat er an Neumann heran und betrachtete mit einem rätselhaften Lächeln sein Gesicht.
Dann klopfte er ihm auf die Schulter, wandte sich ab, ging wieder zu seinem Sessel hinüber und sagte unterwegs über die Schulter, »Hiermit ernenne ich ihn also zu meinem Hofarchitekten Neumann.«
»Sehr wohl.«
Der Fürst drehte sich um und lachte auf.
»Sehr gut«, sagte er,
nahm sein volles Weinglas, leerte es, stieß auf und ließ sich dann entspannt in den Sessel fallen. »Und als erstes baut er mir mein Schloss.«
Neumann lächelte freundlich, verneigte sich und trat ab.
Im Vorzimmer blieb er stehen.
Er atmete durch, blickte auf den Boden, dann aus dem Fenster über die Stadt. Eine tiefe Freude breitete sich in ihm aus.
Jetzt traute Rohrer seinen Ohren nicht. Mit großen Augen saß er am Tisch, regungslos. Das Weinglas war auf halber Höhe zwischen Tischplatte und Mund mitten in der Luft hängen geblieben.
»Herr Retz«, begann er langsam, mit dem Anflug eines gequälten Lächelns, »ihr wollt mir wohl einen Bären aufbinden?«
Retz zuckte nur die Schultern.
»Herr Retz«, Rohrer senkte die Stimme, setzte das Glas ab und beugte sich vor. »Das kann doch wohl nicht sein, dass Neumann den Auftrag zur Planung der Residenz bekommen hat, ohne in Architektur ausgebildet gewesen zu sein.«
»Im Ernst, Herr Rohrer, es muss wohl so gewesen sein.
Aber wieso?«
Rohrer wirkte plötzlich ungehalten, fast wütend.
Retz betrachtete ihn. »Was war das für ein Ärger?«
Er lehnte sich zurück.
»Erlaubt mir die Frage, Herr Rohrer, was euch eigentlich zu Neumann geführt hätte?«
Rohrer starrte in sein Glas und begann es zwischen den Fingern zu schwenken. Der Wein glitt golden über die Innenseite seines kreisenden Glases immer rundherum und beschrieb dabei die Form eines Ovals. Ein feiner Duft stieg auf.
»Das ist jetzt nicht mehr wichtig«, sagte er endlich.
»Ich kann ja nun nicht mehr erledigen, weswegen ich gekommen bin.
Und deshalb«, er machte Anstalten aufzustehen, »gehe ich jetzt wohl am besten.«
»Aber Herr Rohrer«, meinte Retz, »ihr werdet doch nicht euren feinen Wein stehen lassen.«
Rohrer sah ihn an, dann den Wein, wiegte den Kopf und sagte, »natürlich nicht.«
Retz prostete ihm zu und fragte sich dabei, was es wohl mit diesem Ärger auf sich hatte, der in Rohrer kochte.
Und während Retz anfing, sich über seinen späten Gast die eine oder andere Frage zu stellen,
schob sich draußen in aller Gemächlichkeit der Mond hinter der Marienfestung hervor und setzte seinen Weg über den Himmel fort. Am Fuß der steinernen Brücke entdeckte gerade ein hünenhafter Nachtwächter seinen nächtlichen Gefährten, und eine Frau, die zum selben Zeitpunkt auf einer Art Kanzel auf dem Dach eines Hauses in der Franziskanergasse stand, sah ihn mit verweinten Augen an. Es war ihr nicht bewusst, dass das Firmament, unter dem der Mond so gleichmäßig dahinzog, ein Gewölbe war, wie es ihrem Mann gefallen hätte. Das größte, weiteste und erhabenste Gewölbe überhaupt, unter dem auf wundersame Weise alles seinen Platz fand. Der Alltag, die Pracht, das Leben, irgendwie auch das Elend und sogar der Tod. Derselbe Tod, der ihrem Haus heute einen Besuch abgestattet hatte. Und irgendwo zwischen all dem, zwischen dem Firmament, dem Mond, der Weinstube mit den beiden Männern und der Frau, schwebt der Mann noch immer in seinem flauschigen Nichts, das ihn licht und weich umhüllt. Er dreht sich gemächlich um seine Achse und entdeckt plötzlich unter sich eine nächtliche Stadt, die ihm bekannt vorkommt. Sie gefällt ihm. Neugierig sinkt er nieder, was erstaunlicherweise ganz leicht geht. Er nähert sich den dunkel schimmernden, noch warmen Dächern, gleitet luftig darüber hin und fragt sich ein ums andere Mal, woher er das hier wohl alles kennt. Eine Frau steht allein auf einem hohen Podest und blickt über die Stadt. Unmittelbar vor ihrem Gesicht hält der Mann an. Ihm ist, als hätte er eine ganz sonderbare, allerdings leider völlig unbestimmte Ahnung von irgendetwas Wichtigem. Er betrachtet die Frau, und je länger er hinschaut, umso vertrauter kommt sie ihm vor. Woher nur? Er kann sich nicht erinnern. Er beugt sich ein wenig nach vorn und berührt als Windhauch ihr Gesicht. Da weint sie, und das verwundert den Mann sehr.